So, seid ihr alle ready? Am liebsten würde ich diese Predigt für jeden Einzelnen halten, bei einem Tasse Kaffee, wenn man sich tief in die Augen schauen kann und wenn es ganz persönlich werden kann. Ich hoffe, dass die Predigt auch so, wenn ich jetzt die an alle richte, trotzdem euer Herz erreicht, denn das ist ja das, was Gott möchte, dass unser Herz verändert wird, dass wir auftanken, dass wir neuen Mut haben für unseren Alltag und dass wir neu vertrauen lernen, dass Gott an unserer Seite sein möchte, weil er uns lieb hat. Und ja, ich hoffe, dass wir in diesem Sinne nun auf Gottes Wort hören können. Erstmal wünsche ich euch als Gemeinde, uns als Gemeinde, ich wünsche uns ein verspätetes Happy Birthday, denn letzte Woche ist Pfingsten gewesen und Pfingsten ist die Geburtsstunde der weltweiten Christenheit. Ich habe gerade zum Thema Christenheit mir ein Buch angeschafft, das ist ganz neu erschienen von Roland Werner, da vorne seht ihr das. Mann, das ist ja richtig, da fehlt der Titel, das ist ja toll. Faszination frühe Christen und ihre Strahlkraft für unsere Zeit. Und da kann man sich richtig inspirieren lassen. Ja, wie ging das damals denn in der Bibel los mit den ersten Christen nach Pfingsten? Und deswegen soll auch die Predigt diesen Titel haben, die erste Woche, die Woche nach Pfingsten. Was ist da passiert? Dieses Buch, ich habe schon angefangen drin zu lesen, da habe ich schon beim ersten Reinlesen gemerkt, boah, was da für eine Power drin ist, wie da Menschen begeistert waren, wie Menschen die ganze Welt, die es damals gab in der Antike, durcheinander gebracht haben, weil sie nicht mehr mitgemacht haben bei dem, was die anderen machen, sondern sie sind Jesus nachgefolgt. Sie haben neue Prioritäten für ihr Leben gesetzt. Sie haben ein ganz anderes Miteinander erlebt. Sie haben vieles ja umgekrempelt durch das, was Gottes Geist gemacht hat. Und ich war so inspiriert davon, dass ich gesagt habe, wisst ihr was? Ich glaube, da mache ich aus dem Buch gleich für uns eine Predigtserie. Das heißt, ich werde das jetzt schön durchlesen, durcharbeiten und dann ein paar Lektionen da für uns rausbuddeln. Was können wir von den Christen damals, von den allerersten, was können wir von denen lernen? Wie können wir das übersetzen in unsere Zeit, damit auch wir so eine Strahlkraft haben für unsere Mitmenschen? Damit wir ein Miteinander haben, was uns begeistert und auch andere. Und da lade ich euch ein, dann mitzumachen. Ich werde das auch so dann ein bisschen vorbereiten, dass wir folgen können. Und wenn jemand mal nicht da ist in den Wochen, dann auch, dass das immer auch im Internet ist, zum Nachhören. Wir haben unsere Predigten da ja auch. Werden wahrscheinlich 8 Einheiten werden, vielleicht kürzlich noch ein bisschen mal sehen. In 2 Wochen geht es dann los, am 28. Juni. Und wer sich dieses Buch schon besorgen will, ohne Werbung zu machen, gibt es bei Amazon und anderen Faszination frühe Christen von Roland Werner ist das. Ich nenne diese Predigt die Woche nach Pfingsten. Und jetzt zählen wir mal runter. Pfingsten, das wurde lange erwartet und Pfingsten war so der Startschuss, die Geburtsstunde der Gemeinde. Und wenn wir jetzt runterzählen, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, BUM! Dann ging's los. Dann ging's los. Beim Pfingstfest vor 30 nach Christus beim Jerusalemer Tempel. Die Jünger haben da nicht doll gedacht, dass es da losgeht, aber da ging es los und irgendwie halt das ein bisschen genau. Und ab da hat Gottes Geist, der ausgegossen wurde über die Christen, in einer ganz neuen Art und Weise Menschen zusammengebracht. Er hat eine Gemeinschaft gesammelt, wo alle gerne dabei sein wollten von dieser Truppe. Genau so ist es gelaufen, wie Jesus es angekündigt hat. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet von dem erzählen, was ihr mit mir erlebt. Denn Jesus ist ja auferstanden, erst in Jerusalem, dann im Umland von Samaria und schließlich bis an die Enden der Welt. Und wo waren im Römischen Reich die Enden der Welt? Prenzlau. Ja, das war weit hinter dem römischen Limes, irgendwo in dem unbekannten Land. Und selbst da ist das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, reingekommen bis zu uns. Der Startschuss, der runtergezählt wurde, der gehört in die Kirchengeschichte herein. Das war die Geburtsstunde von Kirche. Und dann gab es dieses Pfingstwunder mit den Sprachen, das habt ihr letzte Woche, glaube ich, auch gehört hier. Und dann die Pfingstpredigt von Petrus, der sagt, Leute, ihr müsst jetzt was ändern. Jetzt fängt eine neue Zeit an. Seid ihr dabei oder nicht? Und die Grundlage von allem Christsein, die lesen wir dann auch in der Apostelgeschichte 2, ab Vers 37. Ich lese mal ein paar Verse vor. Als die Zuhörer das hörten, da ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Was solltet ihr tun, wenn ihr ergriffen seid von der Botschaft von Gottes Liebe? Dann sollt ihr ein neues Leben anfangen, das Alte hinter euch lassen. Sagen, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Ich mache jetzt mit Jesus als meinem Chef weiter. Und das ist die Grundlage auch von unserer Gemeinde. Man ist Christ, weil man von Gottes Botschaft begeistert wurde, weil es unser Herz bewegt hat. Und weil wir gesagt haben, boah, wenn das so ist, dann mache ich ein neues Leben. Buße heißt einfach umkehren. Ich bin immer da lang gelaufen, jetzt laufe ich da lang mit Jesus Richtung Himmel. Mein altes Leben hinter mir lassen und ich vertraue mein Leben der Führung Gottes an. Nicht mehr Einzelkämpfer sein. Ein Christ muss nie Einzelkämpfer sein, sondern Jesus ist alle Tage an unserer Seite bis an der Weltende. Und wir sind, Geburtsstunde der Gemeinde, auch in die Gemeinschaft mit anderen Christen gestellt. Wir haben alle unsere Macken, ich zuerst. Ja? Aber diese Macken sind nicht das Ausschlaggebende, sondern Jesus, der uns verbindet, der uns trotz unserer Unterschiedlichkeit sagt, ihr, euch würfel euch zusammen, das passt schon, denn ich bin der Chef und ich passe auf euch auf. Und genau das, dass sie sich auf Jesus verlassen haben, auf die Führung des Heiligen Geistes, genau das haben die ersten Christen getan. Und darin sind sie uns ein Vorbild, dass sie gesagt haben, ich höre jetzt auf zu argumentieren, ich mache einfach, ich vertraue Gott. Beim Pfingstfest ließen sich etwa 3000 Menschen taufen als Zeichen, ich fange ein neues Leben mit Jesus an. Wenige Tage später, die Woche nach Pfingsten, da lesen wir dann schon, dass es schon 5000 ungefähr waren, ne? Die haben keine Mitgliedsausweise gehabt, sondern man hat gesagt, boah, die, da zehn, die rechnen konnten die Juden schon immer. Die Zeit, die lief schnell und die Woche nach Pfingsten, da war einiges drin, was wir in der Apostelgeschichte nach dem Pfingstfest lesen, wo wir sagen können, ganz schnell hat sich eine neue Qualität, hat sich eine Gemeinde gebildet. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, was so los war. Und das erste Merkmal, David, mach mal eine Folie, ist anziehende Gemeinschaft. Dazu lese ich Apostelgeschichte 2. Wer mitlesen möchte, hat jemand eine Bibel bei? Apostelgeschichte 2 ab Vers 42. Welche Qualität war da? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, die waren beieinander und sie hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie. Alle untereinander, je nachdem, wie es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die Woche nach Pfingsten, da war eine Dynamik. Wollen wir nicht bei sowas dabei sein, dass man sich so nahe kommt, dass man miteinander mit anderen unterwegs ist, eine Aufbruchsstimmung erlebt. Und wenn einer was braucht, ja, dann guckt wer anders, der ein bisschen zu viel hat, da wird geteilt, da ist ein Ausgleich und so sind alle gut versorgt. Gottes Geist, wird hier gesagt, der bringt damals wie heute Menschen zusammen. Er sammelt Gemeinde. Und die haben sich dann versammelt im Tempel, so wie sie das früher immer kannten, aber auch schon in Hauskreisen, in ihren größeren Häusern, wo dann Platz war für etwa 50 Leute. Die ersten Christen für die war Christsein nicht so eine Veranstaltung, ich gehe da jetzt hin, höre mir das an, dann gehe ich wieder nach Hause, sondern es war Miteinander. Die saßen nicht so wie ihr jetzt einfach so nebeneinander da und haben sich das angehört, sondern die haben miteinander geschnattert. Wie war deine Woche und was hast du mit Jesus erlebt und was machen wir jetzt mit diesem neuen Glauben? Was machen wir? Und in diesem Miteinander wird uns hier genannt, dass das Miteinander, diese anziehende Gemeinschaft, dass das zwei Säulen hatte. Die eine Säule, das war die Lehre der Apostel, und die Lehre der Apostel, die wurde dann in der Bibel zusammengefasst, die haben wir also heute auch. Das Abendmahl, denn Jesus hat gesagt, immer wenn ihr zusammenkommt, dann verkündet ihr, dass ich euer Herr bin. Und das gemeinsame Gebet, denn wir haben einen lebendigen Glauben. Wir erwarten, dass Gott redet in unsere Zeit, dass er auf unsere Gebete hört und antwortet. Und das war damals schon so. Und dann gab es aber auch diese zweite Säule, und das finde ich noch viel wichtiger, vielleicht heute mal für uns, dieses soziale und auch wirtschaftliche Teilen des Lebens. Wir leben in Zeiten, die immer knapper werden. Zu DDR-Zeiten, oh, da hat man sich auch geholfen. Warum? Weil es nicht alles gab. Und viele Menschen vermissen das heutzutage. Und hier wird ein kleiner Sozialismus vorgelebt. Hier haben die geteilt. Da waren sie alle irgendwie vor Gott gleich. Und das hat zu einer intensiven, zu einer anziehenden Gemeinschaft geführt. Und das war in der damaligen Zeit der Antike, war das etwas komplett Neues. Denn damals gab es eine Klassengesellschaft und da gab es in der Stadt, da gab es Multimillionäre oder vielleicht sogar Milliardäre, wenn man das umrechnet, und auch ganz, ganz viele Arme, einfach nur Sklaven. Arm und Reich, Männer und Frauen, Alte und Kinder, das war in der Gesellschaft damals sortiert, aber in der Gemeinde wurden die alle gleich viel wert. Denn Gott liebt alle gleich. Gott hat für jeden Einzelnen, ob arm oder reich oder links oder rechts oder was auch immer, hat er seinen Sohn gegeben, damit wir mit ihm verbunden sein können. Und da war Wertschätzung und die haben sich neu kennengelernt über die Grenzen, die es früher gab, hinaus. Und sie haben sich wertschätzen gelernt und Besitz oder diese Standesunterschiede, die haben nicht mehr die oberste Priorität gehabt, sondern dass jemand wirklich mit Jesus unterwegs ist und dass er was erlebt und dass er ein neues Leben hat und dieses neue Leben so gut wie möglich auch führen kann. Die haben sich umeinander gesorgt. Ganz schnell ging es darum, wer hat die schlechtesten Karten im Leben, die Witwen, die versorgt werden mussten, die Waisen, um die hat sich Gemeinde gekümmert. Das war die Geburtsstunde von jeder sozialen Arbeit, von Diakonie, um die Schwachen in der Gesellschaft, die Kranken und Behinderten. Da haben die Christen sich gekümmert, weil sie gesagt haben, Gott liebt jeden gleich. Und dann habe ich schon gesagt, persönliche Gespräche waren ein Merkmal, eine Lebensbegleitung, das war die Norm. Und nun wissen wir alle, in den letzten 2000 Jahren, die Kirche hat sich entwickelt, manches ist ganz schön geworden. Es gab auch viel Entwicklungen, wo man hinterher sagt, naja, musste das so sein. Kirche, das Miteinander hat sich ganz schön verändert. Und damals gab es eine anziehende Gemeinschaft. Und heute ist es manchmal so, dass die Leute aus Scharenweisen, aus Kirchen und Gemeinden austreten, weil es nicht mehr anziehend ist. Und wisst ihr, woran das liegt? Das Miteinander ist so steif geworden. Liturgie ist alles schön und gut und richtig. Die erste Säule, wichtig, dass man die Lehre der Apostel hat, dass man betet, dass man Abendmahl feiert, solche Dinge. Aber das Miteinander ist in einer Welt, wo jeder sein eigenes Ding macht, abhandengekommen. Und auch in unserer Gemeinde haben wir ja immer wieder die Gefahr, wenn wir nur am Sonntag heute zusammenkommen und wenn Gemeinde, Stadtmission für uns nur ist, dass wir am Sonntag hier 90 Minuten miteinander irgendwo Zeit verbringen und die gleiche Luft atmen, dann ist das ein bisschen wenig. Dann kommen wir uns denn so jetzt nahe? Ein bisschen, man begrüßt sich, man fragt, man schnattert ein bisschen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben doch noch viel mehr, was wir teilen wollen. Wir haben so viel Schönes erlebt mit Gott, was wir anderen doch gerne weitergeben. Ich erzähle nachher ein bisschen, was ich erlebt habe die Woche. Und gleichzeitig hat der eine oder andere auch Sorgen. Und ihr müsst doch die Sorgen nicht wieder mit nach Hause nehmen in euren Alltag, sondern wir können doch miteinander reden und füreinander beten Und wo einer Hilfe braucht, da können wir auch mal anpacken oder so. Wenn wir nicht miteinander reden, dann kommt diese Qualität, das Anziehende, zu kurz. Und Gemeinden, die das Miteinander vernachlässigen, die sterben. Die sind nämlich nicht mehr anziehend. Und spätestens, wenn die Kinder keinen Bock mehr haben und nicht in der Gemeinde bleiben, ist es irgendwann vorbei. Wir haben diese Texte hier in der Bibel, damit wir motiviert werden. Komm, rücken wir wieder ein bisschen mehr zusammen. Öffnen wir uns ein bisschen füreinander, damit wir eine attraktive Gemeinschaft, eine anziehende Gemeinschaft sein können. Auch heute, wir können unsere Unterschiede betonen oder wir können das, was uns verbindet, betonen. Und da lade ich uns zu ein. Die gemeinsame Zeit, die Anteilnahme am Leben. Dafür ist eben die Gottesdienstzeit nur eine Möglichkeit. Schön wäre es, wenn ihr sagt, ich bleibe heute noch länger zum Kaffee, eine Runde quatschen oder ich verabrede mich mal mit einem oder anderen. In letzter Woche, da hatte ich was richtig Schönes, ich habe mich mit Andreas getroffen. Wir haben uns als Brüder, als Männer getroffen, sind ordentlich zum Griechen essen gegangen. Ne? Und wenn man sich einfach Zeit nimmt füreinander und sagt, wir machen mal was zusammen, dann kommt man automatisch ins Gespräch. Und wenn Christen ins Gespräch kommen und von dem erzählen, wofür sie Gott dankbar sind, aber auch von dem erzählen, wo sie Sorgen haben, wo Gott noch ja, einiges zu tun hat im Leben, ja, was machen Christen dann? Wir saßen im Auto und haben gebetet, weil ganz klar ist, Jesus ist mit dabei. Hätten wir gesagt, nö, ich habe keine Zeit für Beziehungen, auch verabreden und unter der Woche und wir haben so viel Stress und eigentlich, ne, dann wird das nichts. Aber wenn man Nähe zulässt, dann kann meistens was Schönes geschehen. Und da will ich einfach Mut machen, wenn ich hier in die Bibel schaue, lasst uns wieder neu aufeinander zugehen, unser Herz öffnen, unseren Terminplan, nicht immer nur die eigene Familie und so, das, sondern einfach auch mal jemand besuchen und miteinander Zeit haben und schauen, was Jesus macht. Dafür müssen wir uns entscheiden, das ist der neue Weg der Christen. So, dann geht es weiter in dieser Woche nach Pfingsten. Das zweite Merkmal, was ich gefunden habe, ist David, heilsame Berührung. Da habe ich jetzt kein Bild gefunden. Ich könnte jetzt mal eine heilsame Berührung machen bei Ursula. Schön, dass du da bist. Eine heilsame Berührung tut nicht weh. Eine heilsame Berührung ist einfach, dass ich auf wen anders zugehe. Manchen von uns fällt das leicht, anderen nicht ganz so. Aber dass ich da in meinen Möglichkeiten Schritte gehe. Heilsame Berührung, die gab es hier in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 3, wenn wir da weiterlesen in der Woche nach Pfingsten. Ich erzähle die Geschichte lieber nach, es ist nämlich ein ganzes Kapitel. Petrus und Johannes, die gehen zum Tempel. Die erste Gemeinde hat sich ja, wie gesagt, im Tempel getroffen. Und die waren auf dem Weg zum Gebet, zur 9. Stunde damals, also nachmittags. Und sie sehen dort einen stadtbekannten Bettler, der ist gelähmt gewesen von Kindheit an. Und in der Zeit hattest du keine andere Chance, als zu betteln. Der war am Tempeleingang an der schönen Pforte. Also Raum und Zeit, alles schon genau beschrieben. Und die Jerusalemer kannten den, weil der war schon über 40 Jahre alt. Das heißt, der hat da Jahrzehnte gesessen. Jeder kannte den, hat schon gesehen, wie das Haar bei ihm grau wurde. Nun waren aber Petrus und Johannes durch Tage vorher das Pfingstereignis die Meinungsführer dieser neuen Gemeinde. Und tausende Leute wollten hören, was sie denn zu sagen haben, wie es denn jetzt weitergeht mit der Gemeinde. Und dann laufen sie da lang und sehen eben diesen Bettler an der Pforte. Und vielleicht haben Sie so ein bisschen die Frage gehabt, ja, passt das in unseren Zeitplan? Die warten schon auf uns da, die fangen gleich an mit dem Gottesdienst. Aber vielleicht haben sich gerade eben auch Petrus und Johannes an ihren Herrn, an Jesus Christus erinnert. Und Jesus, der hat mal eine Geschichte in Lukas 10 erzählt, der barmherzige Samariter. Da waren die Frommen auch so sehr im Terminstress, dass sie keine Augen mehr gesehen haben, hatten für Menschen, die leiden. Petrus und Johannes, die gehen nicht vorbei, sondern die bleiben stehen bei diesem Gelähmten. Vers 6 lese ich mal vor und folgende. So, wo ist denn 6 mit meiner Brille hier? Petrus aber sprach, Silber und Gold haben wir nicht. Was wir aber haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und zugleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf und er konnte gehen und er konnte stehen. Und er ging mit ihnen in den Tempel, das erste Mal in seinem Leben. Und er lief und er sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umher und sie lobten alle Gott. Silber und Gold haben wir Christen auch nicht unbedingt. Und das ist auch nicht unbedingt das, was Menschen immer brauchen, materielle Dinge. Manchmal ist es einfach diese heilende Berührung, dass man einem nahe kommt, dass man sich Zeit nimmt. Und so wie Petrus und Johannes diesen Mann aufgerichtet haben, gesagt haben, komm Junge, steh auf, im Namen Gottes, im Namen Jesu, steh auf. So können wir Menschen auch helfen, aufzurichten, indem wir ihnen nahe kommen und sie anfassen, berühren. Menschen, die vielleicht schon ewig so einsam waren und keine Berührung mehr bekommen haben. Wir können sie berühren, wenn wir dürfen. Und helfen, sie aufzurichten in Jesu Namen. Nicht, weil wir die Helden sind, sondern weil wir glauben, dass Jesus heilen kann, aufrichten kann. Und weil wir das in eigenen Leben auch schon manchmal erlebt haben. Von Gott berührte Menschen, die haben den Mut, andere Menschen zu berühren. Und wenn du in dein Umfeld denkst, wo sind bei dir diese Gelähmten, an denen du manchmal vielleicht vorbeigehst, wo du vielleicht schon 40 Jahre lang weißt, ja, der hat das und das. Gehst du vorbei? Hast du andere Sachen im Sinn? Oder gehst du zu dem Menschen hin und hilfst ihm auf? Nicht, weil du nur stark bist, sondern weil du glaubst, dass Jesus stark ist und dass Jesus diesem Menschen helfen kann, weil er ihn liebt. Berührte Menschen können zu Berührern werden. Und wenn wir uns vom Leid anderer berühren lassen, wenn wir ein weiches Herz haben, so wie unser Herr Jesus, dann verändert sich diese Welt und zumindest verändert sich auch mein eigenes Wesen und meine Gewohnheiten. Und das Leben von dem Menschen, der berührt wird, verändert sich auch. Wart ihr bei sowas dabei? Mein Vater war letzte Woche, ist fast tot gewesen, ist ins Krankenhaus gekommen, ETS, Koma. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, als er gerade aufgewacht ist, da war er wie eine lebendige Leiche. Und das war irgendwie auch abschreckend, ihn so zu sehen mit den ganzen Schläuchen und Piepsen und alles. Aber ihn dann zu berühren, gut, ist mein Vater, den darf ich auch berühren, ne? Aber ihn zu berühren, da geht einfach auch eine Energie an den anderen Menschen. Und der weiß, er ist nicht allein. Und da gibt es Leute, die für ihn kämpfen, die für ihn beten. Und ich habe dann auch zu der Schwester auf der ITS gesagt, gut, dass sie ihn auch berühren, dass da Menschen sind, die ihm nahe kommen, dass er weiß, er wird gesehen und die arbeiten an ihm, an seinem Körper, dass er wieder auf den Vordermann kommt. Und es sah echt schlecht aus, aber mittlerweile hat er sich schon wieder ganz schön hochgearbeitet. Und weil so viele gebetet haben, auch im Krankenhaus, ist er da ein bisschen bekannt für dass er der ist, für den 100 Leute beten. Also das berührt mich jetzt sehr, weil ich auch merke, beten lohnt einfach auch, immer wieder. Und auch wenn Gott manchmal anders entscheidet, wollen wir uns nicht unterkriegen lassen, sondern immer wieder glauben. Und wenn ich in unsere Reihen gucke, wer alles mit Krankheit zu tun hat und schon Unterstützung braucht oder Operationen hatte, bing, 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 ja. Wir alle brauchen es, dass wir einander heilsam berühren, um Gemeinde zu sein. Dieser Mann, der tanzte, der lobte Gott, weil er wusste, Gott hat ihm geholfen. Und wenn hier in der Gemeinde jemand hinkommt und er wird aufgerichtet oder kriegt neuen Mut oder wird vielleicht auch geheilt durch Gottes Gnade, dann verdankt dieser Mensch das auch nicht nur uns, weil wir irgendwie so heilige, magische Leute sind. Sind wir nämlich nicht. Aber wir glauben an Jesus, der heilen kann und der wohltun kann und der uns aufrichten kann. Und auch wenn wir manchmal mit schweren, mit chronischen Sachen zu kämpfen haben, kann er uns Tag für Tag tragen und darauf können wir uns verlassen. Wir kommen zum letzten Punkt, der mir noch aufgefallen ist in der Woche nach Pfingsten. David, gib uns den letzten Punkt. Oder nee, mach mal die nächste Folie. Hab doch noch was überschlagen. Das ist übrigens unser Motto, Gemeindemotto, was wir haben. Und hier steht, wir wollen eine Gemeinschaft von Christen sein, die Menschen in Gottes Namen begegnen. Und genau das haben die hier gemacht, bei diesem Gelähmten am Tempel. In Gottes Namen sind sie diesem Mann begegnet und haben ihn berührt und durften ihn sogar heilen durch Gottes Gnade. Es geht nicht um uns, sondern es geht darum, dass wir unser Leben von Gottes Geist führen lassen, immer wieder neu. So, und dann haben wir die letzte Folie. Ist heute auch ein bisschen heiß hier drin. Drittes Merkmal der ersten Christen. Sie kamen in herausfordernde Entscheidungssituationen. Und das nicht am Anfang, sondern die ganze Zeit, in der es Kirche gibt auf dieser Erde, musste Kirche sich entscheiden. Und manchmal war es herausfordernd, wenn sie verfolgt wurden. Und das war eine andere Herausforderung, wenn sie an der Macht war, die Kirche, und nicht immer gut mit der Macht umgegangen ist. Aber sich entscheiden heißt, dass Gott uns Verantwortung gibt. Lebst du als Christ? Lebst du so, wie Jesus gehandelt hat, als er auf dieser Welt war? Liebst du deine Feinde? Segnest du die, die dich verfluchen? Hältst du die andere Wange hin oder haust du drauf und eskalierst den Streit? Wir sehen in den Medien, wie viele Menschen nicht bei Jesus gelernt haben. Und wo einfach die Macht des Stärkeren zählt und wo man einfach draufhaut, weil man keine andere Lösung weiß. Aber als Christen können wir einen Unterschied machen. Und die ersten Christen haben einen Unterschied gemacht. Und sie kamen auch in Entscheidungssituationen. Denn diese Sache mit dem Gelähmten, der wurde geheilt und weil er so bekannt war, wurden die gleich vor den Hohen Rat zitiert, vor das oberste religiöse Gremium. Die wurden inhaftiert, in U-Haft gesetzt, Petrus und Johannes. Und dann müssen sie sich verantworten vor diesem Hohen Rat und sie müssen dann mutig sein. Sie sind geborene Juden, sie sind immer aufgewachsen irgendwo in der Provinz, so wie wir in der Uckermark. Und auf einmal kommen sie in ihre Hauptstadt und da sind die obersten Chefs. Stellt euch mal vor, ja, oder wir würden zum Papst zitiert werden oder so, wegen irgendwas. Da geht einem die Muffe. Die hätten sagen können, ja, tut uns leid, wir wollten den nicht heilen. Und aber sie haben durch Gottes Geist den Mut, auch dort auf Jesus hinzuweisen und zu sagen, Jesus hat den geheilt. Sie entschieden sich dafür, mutig die Wahrheit zu sagen. In Kapitel 4, Vers 20 in Apostelgeschichte, da lesen wir den Grund. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Als Christen müssen wir nicht die Wahrheit erfinden, sondern wir sollen nur von dem erzählen, was wir mit Jesus erleben und was wir glauben und was sich bewährt hat. Wir sollen nicht Rezepte verteilen, die nicht funktionieren, sondern wir sollen Jesu Zeugen sein. Und ein Zeuge hat etwas erlebt. Und so war es bei denen, die haben eben erlebt, was Jesus gemacht hat. Sie waren Tage vorher dabei, wie Menschen ein neues Leben angefangen haben. Wie sie tanzten, wie gerade dieser Gelähmte, der 40 Jahre nicht irgendwas bewegen konnte, der tanzte im Tempel. Und wenn du sowas erlebt hast, dann kannst du nicht schweigen. Dann kannst du, wenn andere sagen, ja, das funktioniert doch mit Gott nicht, dann kannst du sagen, ja, du glaubst es nicht, du hast es nicht erlebt, tut mir leid für dich, ich habe es anders erlebt. Und ich weiß, der lebt und das funktioniert. Aussage gegen Aussage. Es hat zu allen Zeiten der Kirchengeschichte Mut erfordert, zur Wahrheit zu stehen. Auch gerade, wenn die Mehrheitsmeinung gegen Christen war und die Kirche wurde 300 Jahre lang blutig verfolgt. Und die Christen haben einen Unterschied gemacht. Und Petrus, der bringt in seiner kleinen Verteidigungsrede das alles nochmal auf einen Punkt. Er sagt, Jesus ist der Stein, der von den Bauleuten verworfen wurde und der ist zum Eckstein, zum Grund, zum Fundament geworden von Gemeinde. Ihr habt Jesus gerade noch gekreuzigt, ein paar Wochen her. Aber darauf baut er nun seine Gemeinde. Und in keinem anderen ist das Heil. Und auch kein anderer Name ist unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Dieser Ausschließlichkeitsanspruch, dass nur durch Jesus Christus ewiges Leben möglich ist, dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist, niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Diese Ausschließlichkeit, die macht uns Christen unbequem seit 2000 Jahren, weil die Menschen sich ohne Gott alle möglichen anderen Wege ausdenken, andere Religionen und Philosophien, und manches hört sich auch nett an. Und die sagen, ihr seid doch intolerant, nur Jesus, nur Jesus. Wir sagen, ja, ist halt so. Mit diesem Anspruch der Ausschließlichkeit, da ecken Christen auch heute noch an. Und dafür sterben auch heute noch Christen, weil die Mehrheitsmeinung anders ist. Aber durch dieses Leid hindurch hat Gott damals seine Kirche gebaut. Und es ist eine weltweite Kirche geworden mit Milliarden Mitgliedern in verschiedensten Formen und Farben. Und wir gehören dazu, hier in Prenzlau. Und dieser Text will uns Mut machen, so wie Petrus vor dem Hohen Rat gesagt hat, ich kann nicht anders, als von dem zu erzählen, was Gott in meinem Leben gemacht hat. So kannst auch du und ich, wir können im Alltag, wenn wir mit Hinz und Kunz und unseren Nachbarn und Kollegen und Freunden reden, dann können wir sagen, hey, ich habe was Schönes erlebt, darf ich es dir erzählen? Man muss die Leute nicht so, wie soll ich sagen, Glaube ist kein Zwang, sondern es ist immer eine Einladung. Und wenn ich weiß, wo es gut ist, dann lade ich andere auch dazu ein. Die Apostelgeschichte, die will uns Mut machen, und so soll es auch in den nächsten Einheiten hier dann darum gehen, dass es in verschiedenen Lebensbereichen darauf ankommt, sich der Führung Gottes anzuvertrauen. Und das nehmen wir auch für heute mit, für unseren Alltag. Dass Jesus lebt, dass er uns gebrauchen möchte und dass unsere Gemeinde eine Gemeinschaft sein soll, die anziehend wirken soll auf uns und auch auf andere. Uns wird Mut gemacht, dass wir einander nahe kommen, damit wir einander heilen, damit wir Leute, die gerade eine schlechte Phase haben im Leben, dass wir ihnen helfen und sie hochziehen und Gottes Liebe dadurch sichtbar wird. Und letztens eben, wir kriegen auch den Mut, Entscheidungen zu treffen, auch wenn mal Gegenwind ist, zu Jesus zu stehen, zu dem, was er uns bedeutet. Amen. Wir feiern nachher das Abendmahl, aber vorher wollen wir noch ein Lied miteinander hören oder singen. Das kommt hier vorne vom Beamer. Und wir wollen uns durch das Lied auch einstimmen lassen. Abendmahl bedeutet, dass wir feiern, dass Jesus sein Leben gegeben hat und dass er ja, es möglich gemacht hat, dass wir mit Gott zu tun haben, eine Beziehung haben dürfen. Und jeder von euch, der sagt, ja, da will ich gern dabei sein, ich möchte das mitfeiern, ist herzlich dazu eingeladen. Alle anderen können zwangfrei auch einfach sitzen bleiben, kein Problem. Und freue mich schon drauf. Ja.